Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Hat man euch auch schon mal weismachen wollen, all das Leben auf diesem Planeten käme aus dem Meer, aus den Ozeanen. Die bestehen zu einem wesentlichen Teil bekanntlich aus Salz. Nein, das Leben kommt aus dem Süßwasser. So ist's richtig, sagt der evolutionäre Zellbiologe Sven Gult. Das und noch mehr erfahren wir gleich im Hörsaal.
Als es losging mit der Erde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren, war Leben natürlich noch nicht möglich.
Wie könnte die Uratmosphäre auf dem Planeten ausgesehen haben?
Es war viel zu heiß und erst als das erste Wasser kondensierte und sich die Ozeane formten, konnte das Leben so langsam loslegen.
Das Wasser auf unserem Planeten kommt ja nicht hier von der Erde, sondern das kommt ja von außen.
Ungefähr 1,5 Milliarden Jahre ist es her, dass die Grünalgen entstanden sind.
Wir wissen aber, dass in Kometen auch organische Bestandteile aus dem Weltall eingetragen wurden.
Also irgendwas muss passiert sein in der Evolution.
In unserer letzten Sendung, also dem Hörsaal von gestern, konnten wir ja schon diversen Wissenschaftlern lauschen, die sich ebenfalls mit dem Ursprung des Lebens befassen. Und die haben immer wieder von 4 bis 4,5 Milliarden Jahren gesprochen, als die ersten entscheidenden Prozesse auf der Erde begannen. Doch erst vor 500 Millionen Jahren, also unglaublich später, kroch, stieg, schlängelte, breitete sich aus, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die erste Grünalge ans Land. Im Einzelnen berichtet uns das jetzt Sven Gult. Wirklich was für Biologen und Biochemiker unter euch oder solchen, die es werden wollen. Aber im letzten Drittel wird's dann so richtig spannend. Dann befasst sich der Wissenschaftler sozusagen andersherum mit dem Thema. Denn die Pflanzen müssen sich jetzt wieder ganz neuen Bedingungen anpassen. Der Klimawandel fordert sie dazu heraus. Ob's klappt?
Das Thema heute Abend, das habe ich so in den letzten Wochen, nachdem wir den Kontakt aufgenommen haben und ich spontan mich dazu entschieden habe, das heute zu machen, zusammengeworfen. Ja, da ist ein bisschen Inhalt drin von den Forschungen, die wir direkt bei uns im Institut machen. Das ist evolutionäre Zellbiologie. Das ist nicht unbedingt so die Evolutionsbiologie, wie die meisten das verstehen, unter dem Aspekt von Darwin, sondern es ist eigentlich, wenn Sie zum Beispiel an Krebsforschung denken oder moderne Forschung im Labor und Zellbiologie, dann ist es häufig, wie funktioniert etwas und die Art und Weise, wie ich es vor allen Dingen versuche zu verstehen, ist, warum funktioniert etwas, wie es funktioniert. Ja, das wäre evolutionäre Zellbiologie. Und das hat mich eigentlich seit meiner Doktorarbeit, wo ich als Zellbiologe ausgebildet worden bin, getrieben. Ja, also gerade die evolutionären Themen. Und heute eben die Transformation des Planeten durch den Landgang der Pflanzen, ja, das vor ungefähr 500 Millionen Jahren passiert ist und wirklich einer der einschlagenden Momente auf diesem Planeten war. Und auch jetzt gerade, und deswegen hat die DFG sich entschieden, dieses Projekt zu fördern, wieder wichtig wird im Rahmen des Klimawandels. Ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, hier, das wäre jetzt der englische Titel, aber das Buch ist auch auf Deutsch erschienen, von Nick Lane, Life Ascending, ja, die 10 großen Erfindungen der Evolution. Wir haben hier Ursprung des Lebens, das Erbgut, dann, sehr passend zu der ganzen Vortragsreihe, Bewegung, Photosynthese, komplexe Zeller etc. pp. Bis hin zum Tod, ja, das auch eine sehr wichtige Erfindung war. Tod ist nicht selbstverständlich, wenn man sich das Leben betrachtet. Und eins davon ist eben die Photosynthese. Photosynthese verfolgt uns auf diesem Planeten seit ungefähr 2,5 Milliarden Jahren. Wir müssen ja erstmal verstehen, als es losging mit der Erde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren, war Leben natürlich noch nicht möglich. Ja, es war viel zu heiß und erst als das erste Wasser kondensierte und sich die Ozeane formten, konnte das Leben so langsam loslegen. Das war dann vor ungefähr 4 Milliarden Jahren. Aber zu dem Zeitpunkt war die gesamte Erde anaerob. Ja, sie war sauerstofffrei. Erst vor ungefähr 2,5 bis 2 Milliarden Jahren ging es los durch die Cyanobakterien. Die haben das Ganze erfunden, da kommen wir aber noch zu. Dann gibt es natürlich auch die Flechten, Lichens auf Englisch. Das ist eine ganz besondere Form, ist natürlich auch ein ganz spezielles Themenfeld. Da haben wir einen Pilz und Algen, die miteinander in Symbiose leben. Das ist jetzt nicht, worauf wir heute Abend eingehen. Dann eben das, worum es gehen wird, nämlich das, was vor ungefähr 500 genauer genommen 480 Millionen Jahren passiert ist, nämlich hier geht es eigentlich vor 480 Millionen Jahren um den Landgang der Pflanzen, ja, also um praktisch wie eine Alge den Weg ans Land gefunden hat, bis hin zu den Planeten, wie wir ihn heute kennen. Ich denke, wir sollten damit anfangen, die Photosynthese im Groben zu verstehen. Das Ganze passiert in den Plastiden der Pflanzenzellen Und im Grunde das Einzige, was wir für heute Abend brauchen, das, was die Cyanobakterien evolviert haben, das Wichtige, ist der wasserspaltende Komplex am Photosystem 2. Ja, das war eine ganz besondere Sache. Es gab Photosynthese schon lange vorher, aber dabei ist kein Sauerstoff entstanden. Ja, es war praktisch die Evolution hin, Sauerstoff als Elektronenadapter zu nutzen. Das war die große Erfindung der Cyanobakterien. Und auch Elektronenbalance wird heute noch eine Rolle spielen. Die kleinen Es und die großen Hs, also die Protonen und Elektronen. Und das Ganze muss immer in Balance passieren. Am Endeffekt, wovon wir profitieren, ist eigentlich das, was im Kelvin-Zyklus passiert. In der Photosynthese selber haben wir die Synthese von NADPH und ATP. Das Ganze fließt dann ein in den Kelvin-Zyklus. Und hier wird im Endeffekt das magische Molekül, das im Moment so ein großes Thema ist, nämlich Kohlenstoff, fixiert zu Zuckern. Ja, das ist die große Leistung der Pflanzen, wovon ja alles makroskopische Leben, also alles Leben, was wir mit dem Auge so beobachten können, abhängig ist. Wie gesagt, Cyanobakterien waren diejenigen, die das erfunden haben, vor ungefähr 2,5 Milliarden Jahren. Cyanobakterien sind sehr, sehr divers und zählen auch mit zu den komplexeren Bakterien, wenn man so möchte. Sie sind nicht nur in der Lage, Kohlenstoff zu fixieren durch ihre Photosynthese, sondern manche von ihnen, gerade die filamentösen Formen der Cyanobakterien, die können auch Stickstoff fixieren, was auch wiederum sehr, sehr wichtig ist. Schon seit Tausenden von Jahren in der Landwirtschaft, aber auch in der modernen Landwirtschaft spielt es immer mehr eine Rolle. Ja, aber es waren die Cyanobakterien eigentlich, also noch keine komplexen Zellen, mit denen die Photosynthese losging, die oxygene Photosynthese. Die haben auch Spuren hinterlassen auf unserem Planeten und das sind die sogenannten Stromatolithen. Die kann man vor allen Dingen an der Westküste von Australien beobachten, ganz einfach deswegen, weil das der Kontinent ist, der am wenigsten Veränderungen erfahren hat in der Erdgeschichte. Man muss aber nicht so weit reisen, auch hier in Sachsen-Anhalt, Wilhelmshall, finden wir diese Strukturen, die aufgebaut wurden von Cyanobakterien vor Milliarden von Jahren. Ja. Und seit 2,5 Milliarden Jahren perlt praktisch Sauerstoff in die Atmosphäre. Aber es hat recht lange gedauert, bis das Ganze eigentlich zu der Sauerstoffkonzentration geführt hat, wie wir sie heute kennen. Great Oxygenation Event, das war der Moment, wo eigentlich Sauerstoff anfing, sich zu formieren. Aber wir hatten natürlich in unserem Planeten viel Eisen, das noch nicht verrostet war. Und dadurch wurde eigentlich der erste Sauerstoff, der abgeperlt ist, erstmal weggefangen. Und dann gab es eine ganz lange Zeit in der Evolution, locker 1 Milliarde Jahre, wo sich das Ganze bewegt hat um den sogenannten Pasteurpunkt. Ja, das ist der Punkt, wo anaerobes Leben noch leben kann. Bei einer Sauerstoffkonzentration darüber, ja, da hätten wir dann das aerobe Leben, so wie wir es kennen. Und erst vor 540 bis 480 Millionen Jahren ging es eigentlich los durch den Landgang der Pflanzen und die Evolution der Algen, wie wir eine Sauerstoffkonzentration erreicht haben, wie wir sie halt heute kennen. Jetzt muss man sich aber fragen, wir hatten gelernt, die Cyanobakterien waren diejenigen, die losgelegt haben mit der oxygenen Photosynthese. Aber wie kommen wir eigentlich von kleinen bakteriellen Cyanobakterien hin zu der Pflanzenwelt, wie wir sie heute kennen? Und das war ein recht langer Schritt. Und das Ganze begann eigentlich mit der Endosymbiose. Die Endosymbiontentheorie, die geht zurück auf Merejkowski, das war 1905, dass er die formuliert hat. Die ist dann lange verschwiegen worden und erst eigentlich in den 70er Jahren durch Lynn Margulis wieder groß geworden und mittlerweile auch keine Hypothese mehr, sondern es ist klar etabliert. Was wir hier im Endeffekt hatten, wir hatten einen Protisten, der sich halt ernährt hat von diesen Bakterien, so wie sie es heute auch noch tun. Und irgendwann wurde halt eins von diesen Cyanobakterien praktisch versklavt. Ja? Ist praktisch im Halse stecken geblieben, wenn man so möchte, dieses Cyanobakterium. Und wurde dann langsam zu der Plastide evolviert, wie wir sie heute in den Pflanzen kennen. Und es ist eben auch das Organell, was den Pflanzen die Farbe gibt. Aus dieser ursprünglichen Endosymbiose sind drei Linien entstanden. Ja, das ganz sicher passierte vor ungefähr 1,5 bis 1,8 Milliarden Jahren. Die Daten schwanken, aber mindestens 1,5 ist ziemlich festgesetzt. Wir haben die Glaukophyten, das sind so ein bisschen, wenn man möchte, die Dinosaurier unter den Algen. Das ist eine Gruppe, da sind eigentlich nur 13 Spezies bisher weltweit beschrieben. Also es ist einfach nicht viel passiert evolutionär in der Linie. Dann haben wir die Rotalgen, Rhodophyten. Da sind ungefähr 5000 Algenarten beschrieben, plus noch 10.000, die auf ihre Beschreibung warten. Aber eigentlich die Linie, die am meisten erforscht ist und die wir alle kennen, sind die Chloroplastida. Das ist nämlich die Linie, also die Algenlinie, aus der dann am Ende des Tages halt auch die Landpflanzen evolviert sind, die natürlich dann auch bei uns am Teller landen. Und deswegen fließt da einfach die meiste Forschungsintensität rein. Das Ganze hat natürlich sehr lange gedauert und es ist ein bisschen konträr das Bild, weil vermutlich hat das Ganze angefangen im Süßwasser. Ja, also wir haben ja immer die Vorstellung, das Ganze beginnt im Meer und dann kam es an Land. Aber die aktuellsten Daten aus den letzten paar Jahren erst gerade durch große Genomanalysen sprechen dafür, dass das Ganze im Süßwasser losging und alles, was wir heutzutage im Salzwasser finden, was phototroph ist, an Eukaryoten praktisch, also Algen, ist eigentlich aus dem Süßwasser vermutlich ins Salzwasser abgewandert. Und es gibt eine gewisse Algengruppe, die Zycnematophyceen, da brauchen wir aber auch nicht näher drauf eingehen. Das sind die nächsten Verwandten, die heutzutage leben. Die sind sehr, sehr einfach strukturiert und die sehen eigentlich gar nicht aus wie eine Landpflanze. Lange Zeit war hier Chara im Fokus, weil es schon diese typische Pflanzenstruktur hat. Aber wie wir heute wissen, ist das unabhängige Evolution gewesen. Also Chara hat diese Komplexität unabhängig entwickelt von den Landpflanzen, die dann entstanden sind. Es war natürlich eine schrittweise Evolution, wie es immer ist. Und Landpflanzenevolution ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Evolution von etwas Einfachen hin zu etwas Komplexen, was nicht immer gang und gäbe ist. Wenn wir zum Beispiel an Parasiten denken in der Biologie, dann ist es eigentlich eine Evolution von was Komplexen zu etwas Einfachem hin. Aber gerade Landpflanzen sind ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo wir von einer einfachen Struktur zu einer komplexen Struktur aufgestiegen sind. Wie schon gesagt, ungefähr 1,5 Milliarden Jahre ist es her, dass die Grünalgen entstanden sind. Die Landpflanzen haben dann vor ungefähr 500 Millionen Jahren angefangen. Vermutlich mit einem Vorfahren, der den heutigen Moosen sehr, sehr ähnlich war. Ja, man darf nicht immer sagen, der Vorfahre sah aus wie Moos oder Moos liegt basal zu den Landpflanzen, weil die Moose leben heute genauso wie die höheren Landpflanzen. Ja, das ist meistens irreführend in der Evolutionsbiologie. Aber wir können davon ausgehen, dass die Form sehr, sehr ähnlich den Moosen war. Dann kamen die Bärlappengewächse dazu, später dann die Farne und dann hatten wir halt die Nacktsamer und die Blütenpflanzen. Und diese einzelnen Stufen zeigen sich auch sehr, sehr schön in der Morphologie der Pflanzen wieder. Ganz früh kamen die Stomata hinzu, dann kam das Bündelgewebe hinzu, dann kamen die Samen hinzu und später die Blüten. Warum ist das Ganze passiert? Die einzelnen Stufen sind schon für sich gesehen eine Anpassung an den Landgang, ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, das klingt sehr plump, aber man muss sich das wirklich vor Augen führen. Im Wasser haben wir natürlich genug Wasser, ja, aber wir haben sehr wenig Gas. Ja. Gas diffundiert halt einfach im Wasser nicht so, wie es es natürlich in der Luft tut. An Land haben wir das komplette Gegenteil. Ja. Wir haben gerade beim Landgang der Pflanzen, wird es so ausgesehen haben, wir hatten natürlich viel weniger Wasser an Land, als wir es im Wasser haben, aber wir haben viel, viel mehr Gas. Ja, und genau das ist das, was dort passieren musste. Stomata dienen eigentlich dem kontrollierten Gasaustausch. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir möchten tagsüber Kohlenstoff aufnehmen und nachts möchten wir O2 abgeben. Und das ist genau das, was halt die Stomata regulieren können. Oder sie können sich auch schließen, zum Beispiel bei Trockenstress. Ja, wenn es mal eine Zeit lang nicht regnet und die Pflanze möchte nicht so viel Wasser abdampfen, dann können sich die Stomata auch kontrolliert schließen. Wir haben die Leitbündel, die dienen dem Substrattransport. Ja, man muss sich auch vor Augen führen, dass als die Algen an Land kamen, da gab es eigentlich kein Leben oberhalb der Bodenoberfläche. Ja, es war einfach nur Fels und es gab nichts und nichts ist wirklich nach oben gewachsen. Dafür brauchten wir halt auch Leitbündel, um Substrattransport zu ermöglichen, ja, von praktisch erdnah nach oben hin. Dann sind die Samen evolviert. Samen braucht man im Wasser nicht, weil im Wasser kann man einfach praktisch seine Samen abgeben oder seine Sporen abgeben in dem Fall und das diffundiert dann von alleine weiter. Das haben wir natürlich an Land nicht. Und wir haben auch wieder hier eigentlich eine Möglichkeit, Verdauerungsformen einzuführen. Ja? Wir wissen alle, also es gibt mittlerweile Samen, die sind nach tausend von Jahren wieder gekeimt. Das heißt, wir haben auch hier eine Dauerform, die einfach Trockenperioden zum Beispiel oder Hitzeperioden überstehen können. Auch das ist eine Anpassung an das Leben an Land. Blüten war dann eigentlich so die Spitze und auch die Landpflanzen, also die Blütenpflanzen, zählen neben den Käfern im Tierreich zu denen, die die größte Diversität evolviert haben. Ja, also wir kennen über 300.000 verschiedene Blütenpflanzen. Das ist enorm, was da evolutiv passiert ist. Und hier zieht sich die Pflanze praktisch einen anderen Partner heran, der eben die Befruchtung über eine große Fläche bewerkstelligen kann, was im Wasser wiederum das Wasser selber übernehmen würde. Ja, also das sind einzelne Schritte. Wenn wir uns jetzt angucken, was sie evolvieren mussten, mehr in Richtung Biochemie, ja, weil da ist auch eine ganze Menge passiert, dann muss man sich halt wieder vor Augen führen, als es aus dem Wasser an Land ging, ja, waren vor allen Dingen zwei Sachen ein großes Problem für die Alge, mit der die im Wasser überhaupt nicht wirklich zu kämpfen hat. Das eine ist Sonne und das andere ist karger Fels. Ja, im Wasser habe ich Substrataustausch, das habe ich an Land bei weitem nicht so. Und wenn ich 30 bis 40 Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche bin, dann ist der UV-Stress schon deutlich niedriger. Ja? Und das haben wir natürlich dann eben auch nicht mehr an Land. Also gerade diese beiden Sachen waren ein großes Problem, die gelöst werden mussten von den Pflanzen beim Landgang. Zwei Dinge sind passiert. Das eine, Pflanzen haben Sonnenmilch evolviert in verschiedensten Formen und sie gingen Symbiosen ein mit diversen Organismen und vor allen Dingen, das wissen wir seit einiger Zeit, eben mit Pilzen. Und diese Interaktion mit Pilzen, die ist vermutlich so alt wie die Alge selber, denn auch heute noch gibt es einige Algenarten, die mit Pilzen in Symbiose leben. Aber es gibt, wir brauchen nicht auf die Details nicht eingehen, aber verschiedene Symbiosen mit Pilzen, wo diese beiden Partner halt voneinander profitieren in einer ganz klassischen Symbiose. Und vermutlich war am Anfang, als der Landgang losging, eben der Substrataustausch dort das, was die große Rolle spielte bei dieser Symbiose. Das hat sich bis heute natürlich gehalten und es ist eigentlich ein riesengroßes Forschungsfeld und es ist auch sehr, sehr, sehr interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also die Bäume im Wald sind miteinander eigentlich alle über dieses Fernmeldenetz der Pilze verbunden. Ja, also es gibt einzelne Pilze, die erstrecken sich über hunderte von Metern im Waldboden. Ja, es ist ein einziger Pilz, der alle Bäume miteinander verbindet. Ja, wir kennen alle die Hexenkreise, die um Bäume entstehen. Das ist im Endeffekt ein Pilz, der unterirdisch wächst, also eine Hyphe, die dann irgendwann austreibt. Natrium, Kalium und Phosphat sind so die Hauptbestandteile, die hier vom Pilz mit aufgenommen und an die Pflanze weitergegeben werden oder auch in umgekehrter Reihenfolge. Ganz spannend ist da eigentlich, wenn man sich zum Beispiel so eine Obstplantage nimmt und man hätte, was weiß ich, irgendwo westlich werden die Obstbäume plötzlich befallen, ja, dann weiß man, dass viele, viele Meter, Dutzende von Metern weiter die Obstbäume sofort reagieren auf diesen Fraßbefall zum Beispiel und diese Kommunikation findet auch über das Wurzelsystem unterirdisch wohl statt. Ja. Also es ist ganz spannend, was da passiert. Und wie gesagt, diese Interaktion zwischen Pflanzen und Pilz ist eben so alt überhaupt wie die Pflanzenwelt selbst. Das andere ist eine rein biochemische Evolution, der wir aber auch recht dankbar sein sollten. Das ist nämlich die Evolution des UV-Schutzes durch sogenannte Phenylpropanoide. Ja, das ist jetzt ein komplizierter Begriff. Das Ganze geht aus vom Phenylalanin. Ja, das ist eine Aminosäure, die jeder von uns nutzt. Wir kennen es vielleicht von Cola Zero oder Pepsi Light, wie auch immer. Ja, da steht dann drauf, enthält eine Phenylalaninquelle. Das geht im Endeffekt zurück aufs Aspartam, das ist der Süßstoff. Denn wenn wir den Süßstoff aufnehmen, dann wird er in unserem Körper gespalten und ein Produkt davon wäre dann Phenylalanin, also diese Aminosäure, die wir einfach einbauen in unseren Körper, ein ganz normales Eiweiß. Aber aus dieser Aminosäure hat sich ein komplexer Weg entwickelt in den Landpflanzen. Also gerade diese aromatischen Ringe sind halt in der Lage, einfach UV abzufangen. Ja, und dafür wurden sie auch evolviert vermutlich in den Landpflanzen. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da gehen wir dann später noch drauf ein, die Landpflanzen noch andere Möglichkeiten gefunden haben, eben mit UV-Stress klarzukommen. Und dann gab es ein Beiprodukt, das ist das Lignin. Ja, und das wurde dann auch wiederum eingesetzt von den Pflanzen. Am Anfang war es vermutlich für den UV-Schutz da. Aber diese sehr, sehr komplexe Struktur des Lignins ist im Endeffekt das, was wir alles kennen als Holz. Ja, das war praktisch ein Sekundärprodukt, das dann die Pflanze genutzt hat, zum Beispiel als eine Traube. Ja, wir kennen das alle, die Verholzung, die dann passiert, das ist nichts anderes als eine Einlagerung vom Lignin. Ja, das ist einer der wichtigsten Schritte, der da passiert. Und das erlaubte natürlich Pflanzen auch bombastisch in die Höhe zu wachsen. Ja, das war eigentlich ein schönes Beispiel in der Evolution, wie ein Produkt, das anfangs eine andere Funktion hatte, dann eingesetzt wurde. Ja, wenn wir uns zum Beispiel Rotweine angucken, Tannin. Ja, also das, was den Rotwein rot macht, ist auch ein Produkt dieser UV-Schutz-Evolution, wenn man möchte, das im Endeffekt rauskam. Und natürlich viele, viele dieser anderen Stoffe geben auch vielen Pflanzen ihre aromatischen Geschmäcker. Die Pflanzen konnten Lignin für andere Dinge benutzen, weil sie neben der Evolution des UV-Schutzes halt zum Beispiel auch Wege gefunden haben, das Licht abzuleiten, wenn man so möchte. Ja? Wenn wir Sonnenlicht haben und das trifft in unseren Plastiden, also in unseren Pflanzen, auf den Ort, wo die Photosynthese stattfindet, dann hat die Pflanze heutzutage mehrere Möglichkeiten, das Licht weiterzuleiten. Nicht alles von dem Licht, was aufgefangen wird von so einer Plastide, wird auch weitergeleitet in die Zuckerproduktion. Ja, das ist eigentlich nur ein recht geringer Teil. Ein recht großer Teil geht auch einfach ab als Hitze, aber wir haben halt auch Fluoreszenz. Ja, also Fluoreszenz wäre jetzt zum Beispiel das, was wir sehen, das Licht, was übrig bleibt. Die Blätter sind grün, ja, das ist die Fluoreszenz, die abperlt. Und was wir haben, das geht hier um dieses kleine Molekül. Was wir hier sehen, das sind die Antennenpigmente, die wirklich wie eine Antenne das Licht richtig konzentrieren auf das Photosystem. Und eins davon in der Landpflanzenevolution hat sich langsam verändert. Und was es im Endeffekt macht, ist, wenn der Lichtstress zu groß wird und das Photosystem im Endeffekt überkocht, wenn man möchte, dann verändert sich die Konformation dieses Proteins und das Licht wird wirklich abgeleitet. Ja, das ist wie wenn man einen Staudamm öffnet. Ja, und so wird das Licht, was über die Antennenkomplexe gesammelt wird, nicht mehr an dieses Photosystem weitergeleitet, was es halt auch beschädigen kann. Das ist ein ganz großes Problem. Das ist auch ein großes Forschungsfeld, da ist auch Bayer dran zum Beispiel. Wenn wir an UV-Stress denken, wir hatten es die letzten 2 Jahre in Deutschland ganz massiv, ja, diese sehr, sehr langen Sommer, dann ist ein Forschungsfeld eben, wie wir diese Photosysteme stabiler kriegen, dass sie es aushalten können. Und da spielen diese Proteine halt eine große Rolle. Und auch das war einer der Dinge, die ich im Wasser nicht brauchte, aber die an Land heutzutage extrem wichtig geworden sind. Und auch da haben wir wieder eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel von einer einfacheren Struktur zu einer sehr komplexen Struktur. Es ging hier unten los bei den Cyanobakterien, die die oxygene Photosynthese entwickelt haben. Die hatten schon diese kleinen Proteine, die die eben genutzt haben für die Leitung des Lichts zu den Photosystemen hin. Und im Laufe der Evolution hoch zu den Landpflanzen wurde das Ganze einfach immer komplexer. Ja, es gab Duplikationen und die Proteine wurden immer größer und wurden immer vielfältiger. Und gerade die Landpflanzen kodieren im Endeffekt dieses ganze Repertoire an photosynthetischen Pigmenten, die die für verschiedene Funktionen einsetzen können. Gerade in den Grünalgen, da ging die ganze Sache schon los und das ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung gewesen und der Grund, warum so Bäume draußen grün sind und nicht rot, dass eben in den Grünalgen diese Evolution losging und die dann in der Lage waren, eben das Land langsam zu besiedeln. Ein anderer Punkt, den man sich vor Augen führen muss, ist die Anzahl der Plastiden selber. Das ist jetzt einfach, wenn Sie auf Google gehen und Sie geben ein Pflanzenzelle. Also ich mache es meistens auf Englisch, das ist ein Plantzell. Es ist, wie wir sagen, multiplastidär. Ja? Man sieht sehr schön die einzelnen Zellen und Sie sehen viele von diesen grünen Plastiden, ja, oder Chloroplasten. Und das ist auch so, wie eigentlich jeder Biologe groß wird, ja, dass eben die typische Pflanzenzelle bis zu hunderte von diesen Plastiden trägt, in denen die Photosynthese passiert. Ja, also das Organell, das auf das Cyanobakterium zurückgeht. So hat es aber nicht angefangen. Wenn wir uns nämlich die Algen im Meer angucken, dann ist es eigentlich so, und das gilt auch zum Beispiel für die 3 Linien, mit denen es losging, dann trägt jede dieser Zellen eine einzige Plastide. Ja, also damit ging es eigentlich los. Ja, die meisten Algen sind monoplastidär. Und das ist auch bis heute so. Also ich würde schätzen, 80% der Algen, die wir im Meer kennen, ja, das sind hunderte und hunderte von beschriebenen Arten, gut beschriebenen Arten, die haben alle eine einzige Plastide. Also irgendwas muss passiert sein in der Evolution. Und was wir sehen ist, dass Polyplastidie, also mehrere Plastiden pro Zelle zu tragen, geht auch einher mit morphologischer Komplexität und auch einfach Größe. Ja, das sehen wir sowohl in Rotalgen als auch eben natürlich dann bei den Landpflanzen. Und das Ganze ist aber unabhängig voneinander passiert, das wissen wir auch. Aber beide Linien haben eigentlich die Fähigkeit entwickelt, mehrere Plastiden in ihren Zellen zu tragen. Und das führte zu der Möglichkeit, halt auch diese makroskopischen Strukturen zu entwickeln. Und was wir festgestellt haben oder was man sich auch vor Augen halten muss, Landpflanzen haben immer mehr dieser Gene abgegeben aus den Plastiden selber. Ja, das hat mit der Vererbung zu tun. Das Gleiche passiert eigentlich in den Kraftwerken unserer Zellen auch, den Mitochondrien, dass halt die meisten Proteine, die dort benutzt werden, nicht mehr vor Ort kodiert sind, sondern im Zellkern kodiert sind. Es hat aber gewisse Vorteile, wenn man die Proteine vor Ort noch kodiert. Ich beschreibe das immer so, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind beim ADAC angemeldet, Sie fahren mit dem Auto rum und dann plötzlich ist der Motor kaputt, Sie müssen in der Zentrale anrufen. Wenn Sie Glück haben, innerhalb von 2 Stunden ist der Mechaniker da und schleppt Sie dann sowieso ab. Ja, das dauert halt sehr lange. Wenn Sie sich aber vorstellen, Sie haben den Mechaniker auf dem Beifahrersitz sitzen, ja, Motor geht kaputt, er steigt aus und Sie können sofort weiterfahren. Das ist im Endeffekt das, was wir hier sehen. Manche dieser Organellen bevorzugen es, den Mechaniker halt noch selber zu kodieren. Aber gerade Landpflanzen haben die meisten Mechaniker, wenn man so möchte, eben nicht mehr in ihrer Plastide. Und das scheint mit manchen Genen zu tun haben, die halt auch dann die Polyplastidie ermöglicht haben. Und was in der Natur passiert ist, wir wissen es aus verschiedenen Gründen, als diese Symbiose losging zwischen Cyanobakterium und diesem Protisten, der rumschwamm und sich von Cyanobakterien ernährt hat. Am Anfang müssen es mehrere dieser Organellen in der Zelle gewesen sein. Aber irgendwann in allen Linien kam dieser Flaschenhals. Das hat vermutlich mit der Vererbung der Plastide selber zu tun, weil wir hier 2 Mechanismen miteinander synchron schalten mussten. Und das läuft halt einfacher, wenn ich nur einen Partner an der Hand habe, als wenn ich Dutzende von Kindern zum Beispiel die ganze Zeit mich drum kümmern muss. Ja. Meine Frau hat immer gesagt, mehr als 2 Kinder kommen uns nicht ins Haus, weil you don't want to be outnumbered. Ja. Man möchte nicht, dass die Kinder eine Überzahl sind. Und so ähnlich war das hier vermutlich auch, ja, dass wir nur eine Plastide pro Zellkern haben, damit die beiden sich halt synchron schalten konnten. Und diese Gene sind dann aber wieder abgewandert. Und erst später kamen wir dann wieder zu der Polyplastidie, wie sie am Anfang mal da war. Ja, aber dieser Flaschenhalseffekt hat in der Plastidenevolution wohl eine große Rolle gespielt. Und er spielte auch, wir können dankbar sein, dass das passiert ist, beim Landgang der Pflanzen. Wir wissen auch, dass die Algen, die Süßwasseralgen, die vermutlich dem Vorfahren der Landpflanzen am ähnlichsten sind, die tragen nur eine oder zwei Plastiden pro Zelle. Also sie sind wirklich noch der klassische Algentyp. Aber dann schon in Moosen, auch in den heutigen Moosen, sehen wir einen Übergang. Während ihres Geschlechtszyklus haben Moose nur eine Plastide pro Zelle. Aber die normale Mooszelle hat Dutzende von Plastiden pro Zelle, wie Landpflanzen auch. Und diese Dutzende von Plastiden pro Zelle zu haben, hat dann den Pflanzen erlaubt, mit diesen Plastiden rumzuspielen und verschiedene Typen von Plastiden wiederum zu evolvieren. Und das sehen wir halt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Rose angucken. Das, was die Rose rot färbt, also die Blütenblätter, sind sogenannte Chromoplasten. Ja, das sind einfach Plastiden, die in dem Sinne keine Photosynthese mehr treiben, sondern wo andere Pigmente eingelagert werden, dass sie halt einfach der Blüte dienen. Wir haben Ethioplasten, kennen wir vom Spargel. Am Anfang ist der Spargel weiß und wenn er dann der Sonne ausgesetzt wird, dann wird er langsam grün. Ja, das ist dann eben die Chlorophyllsynthese, die dann eintritt. Und auch hier haben wir einfach zwei verschiedene Plastidentypen im weißen und im grünen Spargel. Und eine andere wäre zum Beispiel der Amyloplast. Ja, das ist ein Plastidentyp, der nichts anderes mehr macht, als Stärke einzulagern. Und das ist genau das, was wir dann halt in Kartoffeln haben. Eine riesengroße Ansammlung an Amyloplasten, also diese Stärkeansammlung, deswegen auch Stärkeknolle. Ja, und das ist im Endeffekt das Produkt der Evolution, als es an Land ging, zu sagen, es hat einen Vorteil, wenn ich mehrere Plastiden pro Zelle habe, denn dann kann ich mir erlauben, mit den Plastiden rumzuspielen. Wenn ich immer nur eine habe, dann muss ich die immer für die eine Funktion einsetzen, denn wenn ich die verliere, dann wäre es auch das Ende meiner Evolution. Habe ich mehrere, kann ich auch mal was ausprobieren. Ein spannendes Thema, an dem wir gearbeitet haben, und ich hatte es am Anfang schon erzählt, ist eben Redoxbalance. Also wenn Sie auf einer Party sind und es kommt dann der melancholische Teil nach ein paar Flaschen Rotwein, die durch Tannin gefärbt wurden. Und jemand fragt sie, was ist Leben? Ja, dann ist es im Endeffekt, das Leben ist eine chemische Reaktion und alles Leben, heruntergebrochen bis auf den Ursprung des Lebens, ist eine Redoxreaktion. Ja, eine Redoxreaktion ist gar nicht so kompliziert. Im Endeffekt wollen sie eben die Protonen und Elektronen in Balance halten. Ja, das ist das, was das Leben die ganze Zeit macht. Und es nutzt diesen Prozess auch, spannt das zum Beispiel in Membran auf, um Energie eben zu formen. Und diese Elektronenbalance, da ist was ganz Spannendes passiert in den Landpflanzen. Der Punkt ist, in dem Photosystem selber gibt es einen zyklischen Elektronentransport. Ja, also dieses Photosystem ist in der Lage, sich selber die ganze Zeit abzupuffern. Das ist ein bisschen wie die Stoßdämpfer bei einem Auto. Ja, ich kann über eine huckelige Straße fahren, aber ich komme einigermaßen zurecht. Und das ist genau das, was Landpflanzen auch evolviert haben. Und das Verrückte ist, da brauchen wir jetzt auf die Biochemie im Detail nicht eingehen, aber sie haben ein System entwickelt, wo sie immer zwei Elektronen auf einmal direkt balancieren können. Ja? Während die meisten Algen im Wasser das verloren haben. Ja? Die haben nur noch ein Elektronensystem, also ein System, mit dem sie ein Elektron abpuffern können. Und auch das ist eine Sache, wo wir eigentlich wissen, dass die Algen alle das mal hatten. Das ist eine alte Fähigkeit gewesen, die aber alle Algen, die heute im Meer leben, verloren haben. Warum, wissen wir nicht genau, aber Landpflanzen haben es behalten. Das Spannende daran ist, dass Tiere, also wir, im Endeffekt genau das gleiche System entwickelt haben in unseren Mitochondrien, ja, also den Kraftwerken unserer Zellen. Da wäre es der NADH-Komplex, der witzigerweise auch sauerstoffabhängig ist. Und das Ganze ist auch passiert beim Landgang, sowohl der Pflanzen als auch der Tiere. Es waren die Pflanzen, die zuerst an Land gingen. Ja? Es war natürlich schon einiges an Leben an Land, aber nichts, was eben makroskopisch war. Die Tiere sind dem Ganzen gefolgt, weil die Landpflanzen eigentlich diejenigen waren, die das Substrat geliefert haben, auf dem dann die Tiere evolviert sind und eben auch die Sauerstoffkonzentration erhöht haben. Und irgendwie war es dann wohl von Vorteil, dieses Balance-System zu entwickeln, das zwei Elektronen gleichzeitig balancieren kann. Wenn wir also die Punkte mal zusammenfassen bezüglich der Landpflanzenevolution und ihrer eigenen Schritte. Ganz am Anfang hatte ich erklärt, die Endosymbiose war das, was zum Ursprung der Algen führte. Ja, das Ganze passierte vor ungefähr 1,5 Milliarden Jahren, wo also unser hungriger Protist in der Pfütze rumschwamm, hat sich von Bakterien ernährt und hat dann irgendwann eins von denen langsam über Millionen von Jahren fixiert und daraus ist die Plastide evolviert. Dann vor ungefähr 480 Millionen Jahren hat eine dieser Algen, eine Grünalge, das Land erobert. Das war im Endeffekt der Ursprung der Pflanzen. Ja? Es war sehr, sehr vermutlich moosähnlich. Der Landgang, und das muss man sich wirklich vor Augen führen, als das Ganze passierte, hatten wir nur Fels. Ja? Da war nichts, da waren Pfützen und Fels, sonst gar nichts. Erst durch den Landgang dieser Alge wurde die Sauerstoffkonzentration erhöht und eben Substrat geschaffen. Also wenn Sie in Ihren Garten oder in den Wald gehen und eben mal Erde greifen, ja, das ist das Produkt von ja, Pflanzenevolution und dem Landgang der Pflanzen, die eigentlich das alles erst abgelagert haben. Was evolviert werden musste, ist zum Beispiel natürlich eine Trocken- und Temperaturtoleranz. Das ist ein riesengroßes Thema für sich. Und das sind auch die beiden, wo eigentlich am meisten Forschungsgelder reinfließen. Aber Dinge, an denen wir arbeiten, auch die Polyplastidie, also die Möglichkeit, mehrere Plastiden pro Zelle zu tragen, mit denen ich dann verschiedene Dinge evolvieren kann. Und natürlich ganz wichtig, UV-Schutz, also die Polypropionid-Evolution, aus denen dann diese verschiedenen Stoffe evolviert sind, wie zum Beispiel Lignin, was dann halt zur Verholzung geführt hat. Und die Pilzsymbiose, die bis heute so wichtig ist und die finde ich auch ein einfach biologisches Phänomen, wenn man sich überlegt, dass im Wald unterirdisch alle Bäume miteinander verknüpft sind. Und damit kommen wir zum letzteren Teil, den ich eingebaut habe. Der ist auch mit einer der Gründe für die Förderung dieses Projekts, weil Pflanzen im Moment, genauso wie wir, durch den Klimawandel wieder sehr herausgefordert sind und sich wieder anpassen müssen. Ja, also der Landgang der Pflanzen war damals das, was das Klima verändert hat und es hat es geschaffen, so wie wir es im Endeffekt kennen. Aber jetzt haben wir das Klima so verändert und verändern damit die Welt und die Pflanzen müssen sich wieder anpassen. Und Sie sehen, dass gerade in den letzten Jahren die Sache einfach enorm problematisch geworden ist. Ja. Das ist eben das Problem auch, was wir heutzutage haben bei der Vermittlung dieses Themas. Natürlich gibt es Temperaturschwankungen, natürlich ist Klimawandel Teil der Erdevolution. Ja, aber jetzt kommt hier gleich 1976, das ist mein Geburtsjahr. Da schwankte alles noch recht normal, aber da ging es langsam los. Ja, und das ist das, was es mir immer vor Augen führt. Als ich geboren war, war noch das meiste noch einigermaßen okay, aber in den letzten 40 Jahren ist es halt komplett wirklich abgedreht. Und wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich jedes Jahr die Temperaturrekorde brechen. Ja, und das seit 5 Jahren in Folge. Und das ist eine Tatsache. Das passiert einfach. Dem muss man sich auseinandersetzen. Wenn man überlegt, woher kommt das Ganze? Ein Hauptgrund ist halt Kohlenstoff. Ja? Also CO2, das, was die Pflanzen fixieren. Und das ist auch das, was uns in der Biologie im Moment auch sehr interessiert. Weil für die Pflanzen ist es im Moment eigentlich gerade gar nicht schlecht. Ja? Weil die haben mehr CO2 zur Verfügung, das sie für die Photosynthese einsetzen können. Pflanzen haben verschiedene Methoden in der Evolution entwickelt, um CO2, wenn die CO2-Konzentration der Erdatmosphäre niedrig ist, so wie es vor einigen 10.000 Jahren auch schon war, um diesen CO2 anzureichern in ihrer Zelle, um eben die Photosynthese am Laufen zu halten. Das brauchen sie jetzt nicht mehr so stark. Ja? Also die erhöhte CO2-Konzentration ist für Pflanzen grundsätzlich erstmal schon nicht schlecht. Aber es ist ein Klimagas. Wenn man sich mal anguckt, wer, wie, was, wo produziert wird, dann finde ich das auch recht spannend, weil unsere Politiker ja immer sagen, wir müssen weniger Auto fahren, wir sollen nicht so viel fliegen und so weiter und so fort. Aber wo liegen eigentlich die eigentlichen CO2-Produzenten? Ja? Für Deutschland 2016, kennt jemand zufällig den Prozess, der am meisten Energie verbraucht in Deutschland? Aluminiumprodukt. Kryptowährung kommt auch mittlerweile hinzu, aber eigentlich ist es Aluminium. Und an zweiter Stelle vermutlich, die beiden streiten sich auch, ist Düngermittelproduktion. Das Haber-Bosch-Verfahren, ja? Also die Fixierung von atmosphärischem Stickstoff, das, was die Cyanobakterien Gott sei Dank auch können. Deswegen hatte ich es am Anfang erwähnt, dieser industriell interessante Punkt verbraucht auch unglaublich viel Energie. Hier noch andere Industrieaspekte, Verkehr, Haushalt, Landwirtschaft, Gewerbe, Abfall und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Problem. Wir alle haben unseren CO2-Abdruck. Wir wissen auch, dass der Deutsche unter den Top 10 ist, weltweit gesehen, ja, pro Kopf. Das liegt aber daran, dass wir halt ein sehr industrialisiertes Land sind und natürlich das mit einfließt. Wir hatten 2016 das Pariser Klimaabkommen. Schon vor meiner Geburt ging das Ganze los, also eine ganz alte Tagesschau. Ich glaube, fast 40 Jahre alt, wo auch gezeigt wird, auch da war es schon Thema. Immer wieder sehr bezeichnend, finde ich, Angela Merkel war ja mal Umweltministerin. Da gibt es auch einen ganz netten Clip von vor 21 Jahren, wo sie halt auch angesprochen wird auf das Problem des CO2-Ausstoßes und die dann sagt, das wird sich alles regeln. Volkswagen zum Beispiel arbeitet ja am 1-Liter-Auto. Das hat sie in der Tagesschau gesagt. Wir wissen ja, wo wir heute sind mit dem 1-Liter-Auto. Und 10 Jahre lang wurde auf dieses Klimaabkommen hingearbeitet, weil es schon eigentlich mittlerweile jedem in der Politik, der einigermaßen klar denken kann, klar ist, dass dort was passieren muss. Die Grundzeichnung, die eigentlich da erfolgte, ist, dass wir die 1,5 Grad Erwärmung deckeln wollen. Ja, also die Idee des Pariser Klimaabkommens 2016, ja, also vor 3 Jahren, nicht lange her, die Idee war, dass wir bei 1,5 Grad aufhören. So viel CO2 ausstoßen höchstens, dass es zu maximal 1,5 Grad globaler Erderwärmung führt. Das ist vorbei. Ja? Also es hat keine 3 Jahre gedauert. Das ist also für keinen Wissenschaftler auch nur ansatzweise glaubhaft, dass wir das noch halten können. Selbst wenn wir morgen früh alle aufhören mit Fliegen, Autofahren etc. pp., ist das nicht mehr haltbar. Ja, mittlerweile arbeitet man in der Forschung oder auch in der Politik, das ist ja, wenn wir unser Klimapaket uns angucken, mehr mit einem 2-Grad-Ziel. Das ist, kann ich Ihnen sagen, biologisch schon sehr, sehr problematisch. Das Klimapaket, das Deutschland geschnürt hat, wird auch 2-Grad-Ziel nicht wirklich helfen. Aber man muss auch die positiven Seiten sehen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und kein anderes europäisches Land hat ja was Ähnliches auf den Weg gebracht bis jetzt. Was bedeutet denn das überhaupt, ja, diese Veränderung für uns alle? Die letzten Jahre, also seit dem Pariser Klimaabkommen, erhöht sich der CO2-Ausstoß um knapp 5% pro Jahr. Also noch steigt er. Würden wir also jetzt ungefähr hier aufhören, sind die aktuellsten Zahlen vom IPCC, selbst wenn wir jetzt aufhören würden, ja, also dieses Jahr ist 2,2 Grad nicht unbedingt unwahrscheinlich. Ja. 2,2 Grad kriegen wir wahrscheinlich als Zivilisation noch einigermaßen gebacken. Alles darüber wird schwer. Das hier ist 2030, das ist auch wirklich nicht mehr weit weg. Ja. Aber wenn wir es 2030 erst erreichen, sind wir bei 2,6 Grad. Alles darüber wird sehr, sehr, sehr problematisch. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video, da hat einer aus dem Publikum gefragt, ja, aber was ist denn der große Unterschied zwischen also 1,8 und 4,1 Grad zum Beispiel oder zwischen heute und 4,1 Grad? Die Antwort war ziemlich trocken, moderne menschliche Zivilisation. Ja, ich habe es damals auch nicht geglaubt, aber desto mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr kommt man der Sache nahe, was damit gemeint ist. Und ab 4 Grad wird es wirklich eng. Das klingt nicht viel global gesehen, aber wir müssen überlegen, die letzte Eiszeit, wo wir hier, was hatten wir hier in der Region, knapp 20, 30 Meter Eis über uns, war auch nur 4 Grad Unterschied, ja? Allerdings in die andere Richtung. Also 4 Grad global ist eine ganze Menge und es ist ja auch global. Ja, an manchen Orten sind es 15 Grad, mehr oder weniger. Was passiert? Ja, und da kommen wir auch zum Thema zurück, Bewegung. Bei 4 Grad mehr bewegt sich im Endeffekt alles global. Wir haben ja jetzt auch schon viele Regionen. Wenn wir Zentralaustralien zum Beispiel betrachten, ist im Moment ja auch nicht bewohnbar, wer da mal war. Ja? Aber es wird große Bereiche geben, zum Beispiel das Amazonasbecken. Das wird komplett Extremwetterlagen erfahren und eben auch Dürre. Es wandert praktisch alles zu den Polen hin. Wir kriegen riesengroße Wüstengebiete. Italien kämpft damit, also Süditalien kämpft damit eigentlich schon seit Jahren. Wir waren vor 2 Jahren wieder da. Das ist wirklich extrem, wenn man da im Sommer ist. Also 50 Grad ist da mittlerweile eigentlich jedes Jahr erreicht. Ja, also das ist eben die Entwicklung hin zur Wüste. Wir haben aber auch positive Entwicklungen und das ist auch genau das, was wir jetzt im Endeffekt, also was unsere Politik vor allen Dingen und wir als Wähler mit beeinflussen können. Wir können auch neue Bewaldungsgebiete ansiedeln. Ja? Die Idee, dass wir jetzt hingehen und unsere Wälder aufforsten, die ist nett und das ist auch jetzt einen Baum zu pflanzen, ist immer der beste Moment. Aber wir müssen vor allen Dingen erkennen, in welchen Regionen wird es vor allen Dingen sich lohnen, ja? Wenn wir mal in 30, 40, 50 Jahren Rhythmen denken. Übrigens, evolutionsbiologisch schiebe ich jetzt noch kurz ein, es ist sehr interessant, warum haben wir so ein großes Problem und warum hat unsere Politik so ein großes Problem, in diesen Zeiträumen zu denken? Ganz einfach, die gesamte menschliche Evolution ist darauf geeicht, den Winter zu überleben, maximal. Ein Jahr. Ja? Unser Gehirn tickt so. Ja? Wir müssen gucken, dass wir über diesen Winter kommen. Ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Das hat immer gereicht. Und deswegen in 20, 30 Jahresräumen denken, ist für uns Menschen einfach sehr schwer. Und die müssen wir uns aber auseinandersetzen. Eine andere Geschichte, ja, knapp die Hälfte der Menschheit wird umziehen müssen. Denn bei 4 Grad mehr haben wir mindestens 2 Meter. Ja, manche Prognosen, das ist jetzt Minimum. Ja, ich gehe immer sehr konservativ die Sache an. Es kann auch sein, dass es 8 Meter mehr werden. Aber selbst bei 2 Meter mehr haben wir riesengroße Küstenstreifen, die nicht mehr bewohnbar sein werden. Ja, stellen Sie sich auf viele Holländer im Schwarzwald ein. Ja, die werden nämlich auch alle kommen. Dauerhaft, vermutlich. Aber nicht nur die Holländer. Auswirkungen dieses Klimawandels. Immer wieder, wenn ich Zeitungen lese, bekommt man den Eindruck, wenn man es liest, dass das passieren wird. Ja, das kommt. Und wenn wir nichts machen, dann. Es ist längst da. Wir gehen nicht freitags ins Bett und montags kommt der Klimawandel. Das ist eine Sache, die in der Evolution halt auch sehr, sehr lange dauert. Es ist in der Evolution schon ein paar Mal passiert. Also diese Temperaturschwankungen sind normal. Aber bisher haben die immer mindestens 50.000 Jahre gedauert, bis sie praktisch die Schwankungen erreicht haben. Wir schaffen das Ganze gerade in 50 Jahren und das ist das große Problem. Was haben wir? Wir haben 25% Ernteausfälle gehabt an Weizen. Das ist Deutschland, das sind Zahlen für Deutschland über die letzten 2 Jahre. Kühe geben weniger Milch, das ist auch für die Bauern, die haben ja auch jetzt gerade gestreikt, noch ein Problem, das die miterleben, weil den Kühen ist einfach zu warm. Und wenn der Kuh zu warm ist, macht die keine Milch, egal wie sehr sie sie züchten. Waldsterben, riesengroßes Problem. Wir hatten das schon mal. Waldsterben in Deutschland durch den sauren Regen. Dort wurde auch sofort gehandelt. Ja, deswegen haben wir alle einen Cut am Auto. Das funktioniert. Ja, also wir können Dinge unternehmen um dem gegenzusteuern. Aber uns muss wirklich klar sein, dass wir im Moment 30% unseres Waldbestands verlieren. Ich habe wieder darauf geachtet, von Düsseldorf hierher, die ICE-Strecke, wenn man rechts und links guckt, das ist schon irre, wie viel da gerade leidet. Was auch schon passiert ist, der Golfstrom hat sich um 50% verlangsamt. War schon mal jemand in England, in Devon, dieser Südstreifen unten, da wachsen ja Palmen. Die haben ja auch nie Winter. Wenn da ein Zentimeter Schnee liegt, dann fährt keiner mehr Auto, weil die halt an den Golfstrom gewöhnt sind, ja, der halt das warme Wasser rüberbringt und das Klima dort so stabilisiert. Der wird leider immer langsamer. Und damals, die letzte Eiszeit, die hatten wir auch, weil der Golfstrom kein warmes Wasser mehr nach Nordeuropa transportiert hat. Wenn man sich die Erde mal anguckt, sind wir ja auf der gleichen Höhe wie Alaska. Ja, also es kann hier richtig kalt werden, es muss nicht unbedingt nur warm werden. In Dänemark, da haben die mit, ich weiß gar nicht wie viel Millionen von Kronen, einen Leuchtturm versetzt, ja, weil die Küste schwindet. Ja, also die haben diesen Leuchtturm um 700 Meter ins Inland geholt, um diesen Leuchtturm zu erhalten. Das ist Wahnsinn. Ja? Wenn man vernünftig denkt, muss man diesen Leuchtturm einfach aufgeben und das Geld anders einsetzen. Also ich bin in Krefeld groß geworden, da war auch schon mal Niedrigstand. Wir sind jetzt im dritten oder vierten Jahr mit Niedrigwasser. Da fahren gar keine großen Schiffe mehr. Ja, das ist Normalität geworden, dass der Rhein so flach ist. Man muss sich einfach mit der Tatsache auseinandersetzen, dass es wärmer geworden ist. Und wir sehen es, wir haben keine Skisaison mehr im Oktober. Ja? Dann sollen sie doch dort die Leute wandern lassen. Man muss sich einfach vor Augen führen, das Ganze passiert schon und es passiert recht rapide. Ich bin aber Evolutionsbiologe und ich weiß nicht, wer den Film Jurassic Park gesehen hat. Kommt ein wunderschöner Satz vor und der ist wirklich für mich das Leitprinzip in der Evolution. Das Leben findet seinen Weg. Ja? Oder in der englischen Fassung, Jeff Goldblum sagt da, life finds a way. Die Forscher gehen ja hin und züchten die Dinosaurier aus der alten DNA, die sie aus Bernstein isolieren. Und die Forscher sagen ja, machen Sie sich keine Sorgen, die können keine Babys züchten, weil wir haben nur Weibchen im Park. Ja, und dieser Sozialphilosoph sagt halt, seien Sie vorsichtig, das Leben findet seinen Weg und Sie haben ja dann auch Paarung im Jurassic Park. Genau das Gleiche hat die Natur auch schon gemacht, ja, weil ich hatte ja auch schon ein paar Mal gesagt, dieser Temperaturanstieg, der passiert nicht zum ersten Mal auf diesem Planeten. Und ein kleiner Wasserfahrer hat da eine riesengroße Rolle gespielt, das ist Azolla. Der kommt in unseren Breitengraden im Moment nicht vor, wird aber wahrscheinlich langsam einwandern. Den gibt es vor allen Dingen in Indien und in Südchina ist der bekannt, wird seit 5000 Jahren eingesetzt in der Landwirtschaft. Denn der lebt in Symbiose mit einem Cyanobakterium, ja, die wir ganz am Anfang kennengelernt haben. Jedes Blatt hat im Endeffekt so eine kleine Tasche, in der dieses Cyanobakterium lebt. Und dieses Cyanobakterium fixiert Stickstoff für den Farn und dadurch kann dieser Farn unglaublich schnell wachsen. Dem können Sie wirklich zugucken im Glashaus beim Wachsen. Der verdoppelt seine Biomasse, wenn es ihm gut geht, in 2-3 Tagen. Ja, also er wächst unglaublich schnell und er wird dann halt praktisch untergepflügt und dann hat man halt einen biologischen Stickstoffdünger. Und dieser Wasserfarn hat es schon mal geschafft. Vor ungefähr 60 Millionen Jahren hatten wir nämlich schon mal die Situation, wie wir sie heutzutage haben. Der Nordpol war komplett eisfrei und im Endeffekt, was wir da oben hatten, war ein riesengroßes Süßwasserbecken. Ja, das war nämlich geschlossen, das war Süßwasser, der Nordpol, und da gab es jede Menge Azolla, ja, Unmengen an Azolla. So viel Azolla, das so schnell gewachsen ist, dass es Kohlenstoff fixiert hat, wie verrückt, und ist dann abgesackt und hat diesen Kohlenstoff mitgenommen. Das nennt man den Azolla-Event. Er ist ungefähr vor 60 Millionen Jahren passiert und das hat die Erde vermutlich um 4-5 Grad abgekühlt. Dieser Kohlenstoff, das Molekül, was im Moment die Probleme macht, der Wasserfarn ist so schnell gewachsen, hat diesen Kohlenstoff eingefangen und hat ihn halt mitgenommen. Also da hat die Natur einen natürlichen Mechanismus entwickelt, um die Planeten wieder abzukühlen. Dieser Wasserfarn findet langsam wieder seinen Weg in die moderne Forschung. Das Genom ist vor 1-2 Jahren sequenziert worden und publiziert worden. Denn ja, er ist schnell wachsend. Er ist, wie ich schon gesagt habe, seit 5000 Jahren sowieso in der Landwirtschaft, wird er eingesetzt. Er ist süßwasserabhängig und semitropisch im Moment. Das ist noch ein Problem. Das ist genau etwas, was man versucht zu verändern, dass er halt in anderen Breitengraden auch klarkommt. Aber es gibt eben die ersten Überlegungen, dass dieses Arctic Azolla, an Event that changed the world and may again, dass wir halt jetzt nicht Azolla, aber Azolla als Blaupause praktisch nutzen könnten, um eben Möglichkeiten zu entwickeln, um Kohlenstoff zu fixieren, der halt frei wird. Wir müssen aber auch vor Ort einfach handeln. Wir dürfen nicht immer nur auf die Forschung warten. Ja, wir tun unser Bestes, aber es dauert halt. Auch wir sind leider manchmal etwas langsam. Und da muss man sich auch manchmal selber aufklären. Ein großes Thema immer wieder sind Windräder in Deutschland. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Da hatte die Landesregierung gerade letztes Jahr verabschiedet, dass alle Windräder nur noch 1500 Meter von nächsten Siedlungen aufgebaut werden dürfen. Letzte Woche, Teil des Klimapakets, hat unsere Bundesregierung diese Zahl gesenkt. Und Bundesrecht geht ja immer vor Landesrecht. Jetzt sind wir bei 1000 Meter. Trotzdem, an den meisten Orten, wo Sie hingehen, wo Windräder gebaut werden sollen, da sehen Sie dann Leute, die mit Plakaten rumlaufen und nein, das ist so schlecht für die Vogelwelt und Vögel werden sterben zum Beispiel oder Geräusche, was ein anderes Thema ist. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, hier 100.000 Vögel sterben jährlich durch Windkraftanlagen. Das ist eine Tatsache, das ist tragisch, das ist traurig, das ist nicht schön. Ja? Aber man muss die Zahlen in Relation setzen, um zu überlegen, ob es wirklich Sinn macht, sich vor Windkraftanlagen zu schützen, weil sie Vögel töten. Denn Stromleitungen, die schon da sind, Jagd. Ja, also auch in Deutschland werden Vögel gejagt, 1,2 Millionen. Größte Problem, Hauskatzen. Ja, 100 Millionen Vögel werden durch Hauskatzen weggefangen. Da redet natürlich dann keiner darüber, wenn er sich vor einer Windkraftanlage vor seiner Haustür schützen möchte. Aber uns muss allen klar sein, wenn wir etwas unternehmen wollen, dann müssen wir auch mit Dingen wie Windkraftanlagen klarkommen. Und sowieso zum Abschluss, man sollte den Kopf nicht hängen lassen, denn die Lösungen sind längst da. Es ist nur eine Frage unserer Politik. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einem Land, das die Solarenergie im Endeffekt groß gemacht hat, die Windkraftanlagen auch. Ja, dass wir die Industrie nicht mehr bei uns haben, sondern dass sie jetzt in China ist, ist ein Produkt der deutschen Politik. Denn die Förderungen waren da, wir hatten 1 Million Hausdächer, die damit bedeckt waren, die großen Firmen, SolarWorld etc. pp., die hatten alle ihren Sitz hier. Die sind alle abgewandert, weil sich unsere Bundesregierung entschlossen hat, Braunkohle zu fördern in NRW. Ja, RWE baggert immer noch wie verrückt und Leute werden umgesiegelt. Und weil wir immer noch Dieselsubventionen haben. Ja, woher kommt das? Wir wissen es alle. Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, die natürlich Unmengen an Lobbygelder reingepumpt haben in die Regierung, weswegen wir noch immer unseren Diesel fördern, wie verrückt, ja, was Unsinn ist. Wenn wir nur die Hälfte an Dieselförderung nehmen, die an der Tankstelle subventioniert wird und würden das in Windkraft und Solar investieren, wären wir bei locker 70-80% erneuerbarer Energien in Deutschland. Eine andere Sache, die ich jedem ans Herz legen kann, die wir auch als Familie zum Beispiel wirklich mittlerweile aktiv umsetzen und man merkt, die Sachen schmecken auch tatsächlich besser, ist einfach lokal einkaufen. Ja, man muss nicht immer zum Lidl gehen, man kann auch wirklich mal, na gut, es ist in Frankfurt ja vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber es geht, ja, man kann lokal einkaufen und auch lokal handeln, ja, auch lokal in Urlaub fahren. Muss man immer nach Mallorca fliegen für 99 € oder kann man vielleicht mal, wo war das, was hatte ich gesagt, Kitzbühel wandern gehen im Oktober. Ja, also da gibt es andere Möglichkeiten. Und ein anderer, das war jetzt Zufall, das war, als ich das Zugticket gebucht habe von Düsseldorf nach Frankfurt. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen auf der Deutschen Bahn-Seite, fand ich aber ganz spannend. Da wird einem nämlich jetzt nicht nur die Preise gezeigt, das finde ich, sind im Endeffekt Produkte durch Aktionen wie Greta Thunberg und so, die wirklich dieses Thema in unsere Gesellschaft tragen. Nee, die Deutsche Bahn geht auch hin und zeigt mal, wie viel CO2 ich generiere von Düsseldorf nach Frankfurt als Einzelperson in einem Zug. Das ist nämlich dann nur 0,0 Kilogramm. Wäre ich im Auto gekommen, wären es 33,7 Kilogramm gewesen. Ich hätte auch fliegen können. Ja, also es gibt sehr viele, die fliegen von Düsseldorf nach Frankfurt, weil sie dann auch weiterfliegen. Dann wären es 96 Kilogramm gewesen. Ja. Hier sehen wir mal, wie lange ein einziger Baum bräuchte, um diese Menge an CO2, die ich dann produziere, ja, also ich bin noch nicht wieder zurück in Düsseldorf, braucht. Mit der Bahn ein Tag. Ein Baum, ein Tag, nur für meine Reise. Wäre ich im Auto unterwegs gewesen, 3 Jahre. Ja. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir im Moment in 100 Jahren so viel CO2 verbraucht haben oder ausgestoßen haben, wie die Natur in 100 Millionen Jahren fixiert hat. Ja? 100 Jahre gegenüber 100 Millionen Jahre. Und das sieht man halt hier in den Zahlen. Ja? Ein so ein Flug, dafür muss ein Baum lange, lange arbeiten, bis er das CO2 wieder im Boden hat. Und da sind wir halt alle gefragt und ich denke, jeder von uns kann da ein bisschen was zu beitragen. Und ich glaube auch, also ich habe da die Hoffnung, dass sich mehr und mehr tun wird. Und wir müssen auch bitte nicht auf die Stimmen hören, die immer sagen, dass dann Arbeitsplätze verloren gehen und bla bla bla. Unsere Bundesregierung auch, ja, hat in den letzten Monaten 6.000 Arbeitsplätze für TUI gerettet. Gleichzeitig sind 30.000 Arbeitsplätze in der Solar- und Windkraftindustrie verloren gegangen. Hat sich kein Schwein drum gekümmert. Ja, da muss einfach das Denken komplett sich drehen und dann werden wir Arbeitsplätze schaffen und keine verlieren. Das ist, glaube ich, auch Teil der ganz großen Geschichte. Damit wäre ich eigentlich am Ende und bedanke mich.
Sven Gult vom Institut für molekulare Evolution an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf klärte das Publikum am 23. Oktober 2019 über sein Forschungsgebiet auf unter dem Titel »Der große Schritt – Der Landgang der Pflanzen«. Gehalten hat er den Vortrag in der Reihe »Welt in Bewegung – Wanderungen, Mobilität und Migration im globalen Kontext«. Und zwar vor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.